Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast hat lange in dieser Stadt gewohnt oder in der Nähe dieser Stadt ist er auch aufgewachsen. Und es ist ein Musiker, dessen Laufbahn, das werde ich Ihnen gleich sagen, ich weiß nicht, ob er das wusste, schon seit mittlerweile Jahrzehnten verfolge. Bei mir heute niemand Geringeres als Philipp Bölter. Hallo Philipp.
Hallihallo, hi Shaggy, hallo Leute.
Schön, dass du da bist. 2021 ist ein ganz besonderes Jahr für dich. Du hast dich quasi neu erfunden. Erzähl mal, was es für Veränderungen gab.
Ja, ich habe in den kompletten Lockdown über ein neues Programm geschrieben. Nicht nur das, ich habe ja all die Jahre Englisch gesungen und jetzt alles auf Deutsch umgemodelt. Ich habe über 15 neue Lieder geschrieben und bestimmt 6-7 Titel übersetzt und den Entschluss gefasst, jetzt nicht mehr Englisch zu singen, sondern auf meiner Muttersprache, auf Deutsch.
Wie kam der Entschluss, jetzt wirklich Deutsch weiterzumachen? Weil ich kenne dich ja quasi auch fast nur Englisch.
Ja, naja, über die letzten Jahre kam halt immer die Meinung aus dem Publikum oder die Frage, warum ich denn als Deutscher nicht auf Deutsch singe, sondern immer auf Englisch singe. Ich habe geantwortet, klingt besser. Amerikaner und so Folk- und Blues-Zeugs auf Englisch, das, ja, passt halt mehr zusammen. Mhm. Später dachte ich, ja, eigentlich ist die Frage sehr berechtigt, weil es sehr schade, dass keiner versteht, was ich da singe. Ich mache mir Gedanken bei den englischen Texten auch. Aber das Publikum hat es halt einfach nur schwer verstanden und dann dachte ich mir auch, ich soll es mal probieren auf Deutsch. Und es hat sich aber schwer oder war sehr schwer umzusetzen, wenn man halt irgendwie 4-5 Konzerte die Woche auf Englisch singt oder spielt und zwischendrin dann halt versucht, auf Deutsch zu schreiben. Also meinte ich, ich bräuchte eigentlich mal ein halbes Jahr auftrittsfreie Zeit, um mich halt mit meiner Singstimme und Muttersprache auseinanderzusetzen. So ein bisschen in der Hoffnung, dass diese Pause halt nie kommen wird. Halbes Jahr Auftrittspause, also kann ich mir nicht leisten und hatte ich auch nie vor. Und mit dem Lockdown war es dann soweit. Also ich war mental eigentlich schon so weit, dass ich es halt ernsthaft mal angehen wollte. Und ab November hieß es Lockdown 2. Ja, und dann dachte ich, jetzt gehe ich es an. Ich war mir sicher, dass es bis Mai wieder anhalten wird. Also hatte ich da mal ein halbes Jahr Pause. Und von da an habe ich nur geschrieben.
Wenn ich jetzt wann dann und herauskommen ist deutschsprachige Version deiner selbst, Bölter, auch ein quasi alter neuer Name.
Genau, ja, wir haben das zusammen mit der Band den Entschluss gefasst. Also ich hatte halt schon im Oktober oder Ende September einen Song halt mal angegangen über den Sommer und den hatte ich den Jungs vorgespielt, wahnsinnig nervös, ich war total hibbelig. Und nach der ersten Strophe springt der Heiko, unser Schlagzeuger, auf, haut auf den Tisch und sagt, ja, machen wir, ist geil. Und dann war die Angst genommen, weil wenn eine Reaktion so schnell kommt, dann ist die ehrlich. Ja. Und das ist mir dann halt seitdem häufiger begegnet und das hat mich sehr ermutigt, da weiterzumachen. Und ich habe echt mit viel Elan dann halt geschrieben. Ja, und dann sind wir ins Studio gegangen mit der Band als Bölter, Punkt. Und haben da jetzt im Februar die Platte aufgenommen.
War auch klar, dass ein neuer Name her muss, wenn das Projekt sich schon dann so unterscheidet von früher?
Ja, wir wollten, also mit dem Namen habe ich mir schon immer schwer getan. Philipp Bölter lässt sich halt auch schwer aussprechen. Mit dem Philipp bin ich irgendwie nicht so richtig d'accord. Und wir dachten irgendwie als Band was Kurzes, aber was Authentisches. Ich kann es nicht leiden, wenn sich Künstler oder Einzelkünstler oder so, die dann auf Deutsch singen, auch noch englische Namen herholen, irgendwie The Wolf and the Clock at Night oder was weiß ich, irgendwelche Fantasienamen, das finde ich komisch. Ich habe ja einen Namen, mit dem wurde ich geboren und zu der Musik oder hinter der Musik stehe ich halt auch, also mit meinem Namen. Ich will authentisch sein und die Musik kommt bei mir aus dem Herzen, aus dem Bauch und ich bin da immer ehrlich und mit Bölter ist doch da alles gesagt, da steckt Bölter drin und wo der Bölter drin steckt, kommt gute Musik raus. So.
Ja, zu Bölter kommen wir auch gleich nochmal. Du hast uns auch noch einen Song mitgebracht, den wir uns anhören vom neuen deutschen Album. Aber fangen wir doch da an, wo du mit zum Stichwort, was du gerade gesagt hast, geboren. Geboren bist du tatsächlich nicht in Fulda, aber du bist relativ schnell in die Nähe von Fulda gezogen.
Genau, ich bin geboren in der Lausitz in Lauchhammer und zwar am 3. Februar 88. Und es hat nicht lange gedauert, bis die Grenze aufging. Meine Eltern, die wollten schon schnell aus dem Osten raus. Die haben schon jahrelang gewartet. Und als die Grenze aufging, war es soweit. Wir sind dann rüber, kamen da in so Auffanglager. Und von dort aus ging es nicht nach Gießen oder Kaiserslautern, sondern nach Rasdorf, weil meine Mama dort Verwandtschaft hatte. Und dann durften wir dort bleiben
und sesshaft werden. Da bist du auch aufgewachsen quasi in Rasdorf.
Genau.
Dann.
Da war ich bis zum Studium und bis ich dann weiter bin nach Mannheim.
Du hast relativ früh schon die Liebe zur Musik entdeckt. Kannst du dich noch an so das erste Mal erinnern, wo du gesagt hast, boah, hier diese Musik, gerade mit Gitarre, das ist was ganz Besonderes, da möchte ich mehr mitmachen?
Das war ein schleichender Prozess. Also ich meine, die Ersteindrücke, das weiß ich noch, das war Eric Clapton, Dire Straits und Paul McCartney. Mhm. Die Kassetten, die beim Vater im Auto liefen. Später wurde ich dann Michael Jackson Fan. Also der war bei Wetten, dass 1996, glaube ich, mit dem Earth Song. Und das hat mich komplett vom Sofa geschmissen damals. Und da war ich, das hat mich gepackt. Also das hat halt einfach so ein Brand ausgelöst, so ein Feuer ausgelöst halt, was bis heute brennt. So eine Leidenschaft für die Musik, die halt auch Jacko quasi auf die Bühne hatte. Und da habe ich angefangen, den erstmal nachzutanzen und solche Sachen. und irgendwann fing ich an, die ganzen Gitarren-Soli in den Songs, da war ja überall Slash und so weiter halt vertreten oder Steve Lukather und so, die habe ich zusammengeschnitten halt auf Kassetten. Und da wurden meine Eltern oder mein Vater dann hellhörig und hat dann seine Schublade aufgemacht und die ganzen Kassetten, die er sonst gesammelt hatte, von den Aufnahmen, die er sich halt im Osten halt von den Schallplatten gezogen hat. Das war dann halt Jimi Hendrix, Jess Vital, Pink Floyd, ganz viel Neil Young. Und die habe ich rauf und runter gehört und ab da an wollte ich dann auch Gitarre lernen.
Ja, das hast du dann ja auch getan. Das ist die Musik, die dich dann auch besonders beeinflusst hat. Und dann kam es zur Gitarre. Kannst du dich an deine erste selbst gekaufte CD oder Kassette noch erinnern?
Die erste selbst gekaufte CD, das war dann Eric Clapton und B.B. King, Riding with the King.
Okay.
Ja, 2000, glaube ich.
Ja, und 2000 hast du auch mit der Gitarre angefangen. Hast du da auch schon dann den Wunsch gehabt, tatsächlich, also gut, du warst 12, hast du den Wunsch gehabt, irgendwann mal hauptberuflich Musiker zu werden?
Ja, warte mal, ich glaube, mit 10 habe ich sogar angefangen, war das 98 dann, ja. Hm. Ich habe dann halt nur noch gespielt und habe ziemlich schnell gelernt. Die Eltern haben das unterstützt und ihre Fühler ausgestreckt, wo man denn auftreten kann und so weiter. Und es hat dann nicht lange gedauert, dann durfte ich im Kreuz, da gab es damals die Newcomer-Festivals, da habe ich ja gespielt. Und ich glaube, das war auch mit unter anderem vom Tommy vom Jugendtreff damals, von der Jugendkulturfabrik geschuldet, dass der das dann irgendwie gepusht hatte und noch einen Preis ins Leben gerufen hat für den besten Newcomer-Gitarristen. Oder bester Instrumentalist. Und ich habe das letztens mit meinem Bruder so ein bisschen breit gekaut, weil ich mir dachte, so wie können meine Eltern einen Jungen auf die Bühne stellen für ein Solo-Konzert? Und ich habe dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang halt nur Akkorde gespielt. Ich habe nicht gesungen, ich habe ein bisschen Mundharmonika gespielt. Das ist ja nicht Weltbewegendes gewesen. Und das war nicht jetzt im Nachhinein so witzig, weil viele Eltern, ich glaube, die stellen dann halt ihr Kind auf die Bühne, weil es was außergewöhnlich Gutes kann. Und bei mir war das halt eher so, der hat halt den Mut, sich auf die Bühne zu stellen und zu spielen. Aber was er da tut, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber ich glaube, das war so ein Startpunkt für so einen, diesen Werdegang und die Art und Weise, wie ich mich entwickle. Nämlich halt meistens in diesem, ich werfe mich ins kalte Wasser, ich habe einen unfertigen Song, spiele ihn aber schon auf der Bühne und gucke, wie er reift und was da draus entsteht. Und das mache ich bis heute. Und das war damals, glaube ich, halt auch so ein ziemlich mächtiger Anschubser. Aber um auf eine Frage zurückzukommen, der Entschluss, dass ich von der Musik leben will oder Musiker werden will, der war mit 16. Mit 18 war es so weit, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr aufs Abi, ich schaff das nicht, das Interesse für die Schule war gar nicht mehr vorhanden und nur noch Musik im Kopf, dass die Noten schlechter wurden und es für mich auch keinen Sinn gemacht hat. Wozu brauche ich ein Abitur, wenn ich Konzerte spielen will?
Kannst du dich noch an dein erstes Konzert erinnern? War das denn das Newcomer Festival im Kreuz oder hattest du vorher schon Konzerte?
Oh, das kann schon sein, dass das eins der ersten war. Ich weiß es, das allererste weiß ich, glaube ich, nicht mehr. Wenn es das nicht gewesen ist, dann vielleicht irgendwelche kleinen bei einem Sommerfest von der Firma oder irgendwie im privaten Raum oder sowas. Ich weiß es auch noch, wie ich halt bei einem Freund von meinem Papa gespielt habe, Blowing in the Wind oder sowas gespielt mit der Gitarre in G-Dur Und ich habe die Mundharmonika aber halt gespielt in C-Dur, also komplett auf der falschen Tonart. Das habe ich damals nicht gehört, dass es falsch war, aber ich habe es halt aber durchgezogen.
Ich habe eine Erinnerung tatsächlich an das Newcomer-Festival und deswegen sage ich, dass ich dich schon seit Jahrzehnten kenne, deswegen kann ich das so behaupten. Ich weiß noch genau, weil ich dieses Newcomer-Festival moderiert habe und auch ein Teil der Jury war. Und ich laufe da so durch das Kreuz und sehe da so zwei langhaarige Jungs an der Ecke stehen, an der Seite stehen, mit ihren Eltern damals noch. Und die haben gesagt, ja, wir spielen heute auch und so. Und seitdem, ich fand euch großartig, muss ich sagen, an dem Abend. Ich fand es wirklich, wirklich toll. Und seitdem verfolge ich euch und vor allem dich auch und deine Musik. Also Philipp, du hast da Eindruck hinterlassen bei deinem ersten Auftritt.
Cool, das freut mich zu hören. Schön, ja.
Weißt du noch die ersten Bandnamen? Die ersten Bands, die hießen die, in denen du gespielt hast?
Bei denen ich gespielt hatte, das war Purple Rain.
Ja.
Die Namensfindung war schwierig damals. Wir waren auch jahrelang eigentlich nicht zufrieden mit dem Namen, hatten was Neues gesucht, irgendwas, was weniger nach Prince und Coverband, sondern mehr nach Rockband klingt. Aber dachten immer, vielleicht kennen uns ja schon ein paar Leute und dann ist es doof, den Namen zu ändern. Das hat sich dummerweise über Jahre gezogen. Ich glaube, über 1,5 Jahrzehnte. Genau, und dann später war es Red Blues. Das war die Band aus dem Vogelsberg mit Bluesrock mit deutschen Texten. Ich glaube, da hatten wir auch mal ein Newcomer Festival später gewonnen. Ja. Da haben wir die Hammond-Orgel auf die Bühne gestellt und das war geil. Und Miller's Cake, das war mit der Tina damals Bandprojekt. Und Scarboot natürlich, die Scarband. Ich glaube, ja, da hat man mal alle Facetten probiert. Ich glaube, da gab es eine Zeit, wo ich in Mannheim studiert habe und da auch noch 2, 3 Bands hatte. Da waren es insgesamt 7 oder an die 10 Bands, in denen ich parallel war. Oh, ja.
Ja, so viel Musik kann man machen. Du hast gerade angesprochen, du hast damals keine Lust mehr auf Schule gehabt und hast gesagt, so, ich will jetzt mehr mit der Musik machen. Ich will jetzt wirklich, die Musik ist mein Leben. Bis dann zur Popakademie nach Mannheim. Und wie haben deine Eltern damals darauf reagiert?
Ah, das war die Idee von meiner Mama.
Okay. Noch besser.
Ja, meine Idee, die war halt ein bisschen oldschool. Ich habe gesagt, ich will durch Kneipen tingeln und durch die Städte ziehen und Konzerte spielen. So wie das Onkel Neil gemacht hat, weil es Neil Young und Co. und die ganzen Hanseln halt aus in den 60ern, die damals ja schon fast verhungert wären mit ihrem Lifestyle. Wie wäre das heute geendet? Naja, und die Mutter meinte halt, naja, geh doch mal nach Mannheim, da kannst du auch ohne Abitur studieren, dann machst du noch so eine Sonderprüfung. Und bist dann wenigstens 3 Jahre aufgehoben und kannst einfach mal nur Musik machen und ein bisschen lernen und kannst mal reinfühlen, wie das halt dann ist, wenn man vorhat, davon zu leben. Und das war dann auch eine gute Ausbildung, sage ich mal, an der Popakademie. Das ist halt deren Ziel, nicht jemanden halt alle Tonleitern einzuflößen und wie beim Jazzstudium zum Beispiel, dass man nicht nur das Handwerk am Instrument kann, sondern deren Ziel ist es, die Leute von der Schule oder von der Akademie zu lassen, dass sie eigenständig leben können, Geld mit der Musik verdienen. Entweder mit Unterrichten oder als Studio-Gitarrist oder als im Business oder wie auch immer.
2011 gab es dann die Gründung des Philipp Bölter Trios. Wie hast du denn die Jungs damals kennengelernt?
Ursprünglich war, also der Benny von Popakademie, der war im Jahrgang unter mir. Mit dem hatte ich schon eine Band gegründet. Und den hatte ich halt für meine neue Studioplatte angeheuert. Und dann hatten wir den Daniel Schild, der auch schon bei der Vorgängerplatte 2006 getrommelt hatte, aus Alsfeld. Der hat damals auch in Mannheim gewohnt, von daher war das ganz praktisch. Und da der aber live oder mit auf Tour nicht kommen konnte, weil er selber zu viele Bands hatte, haben wir einen Kollegen vom Benny aus Stuttgart, mit dem er früher gespielt hatte, dazu geholt, der Heiko. Das ist der Schlagzeuger, mit dem ich heute wieder zusammenspiele.
Wie lange gab es das Trio in dieser Besetzung dann? Also diesen Hin- und Herwechseln? Wie?
Der Heiko war nur kurz mit dabei. Ja. Der musste dann selber halt privat, arbeitstechnisch hat er halt weniger Zeit gehabt, um zu touren. Dafür hatten wir dann den Daniel Schild, der die Platte eingetrommelt hatte, tatsächlich wieder mit auf Tour. Und dann sind wir, glaube ich, 4, 5 Jahre oder 3, 4 Jahre getingelt. Und haben dann immer im Herbst und im Sommer halt ausgiebige Touren gespielt. Und ich stolper hin und wieder über die Aufnahmen, die wir gemacht haben, die Live-Mitschnitte. Und bin immer echt ganz schön perplex, wie eingespielt wir damals waren. Also für ein Trio mit Bass, Schlagzeug, Akustikgitarre, wie das halt dann schon echt geballert hat.
Weißt du noch, wie viele Auftritte ihr circa hattet in dem Zeitraum? Das müssen ja dann etliche gewesen sein.
Mit der Band waren es vielleicht so 30, 40 und ich hatte halt so immer 80 bis 100 Konzerte gespielt. Ja. Ich glaube, zu der Zeit hatte ich, Peak war 108 Konzerte im Jahr.
Hast du zu dem Zeitpunkt auch schon viel Solo gemacht?
Ja, doch. Da hatte ich dann, also es wurde immer mehr Solo und über die Jahre mehr und mehr, bis ich dann halt mal 2, 3 Jahre fast nur Solo gespielt hatte. Das war da aber auch der Zeitraum, wo ich dann runter in den Süden gezogen bin später. Da war dann die Band einfach zu sehr zerstreut. Also so irgendwie, Schildi hat dann in Marburg gewohnt, der Bassist, der Benny in Stuttgart. Und dann gab es noch mal eine kurze Besetzung, wo dann Manu aus Marburg Bass gespielt hat, Manuel Steinhoff. Und das war aber auch nur kurz und da hat das aber halt mit der Tingelei keinen Sinn mehr gemacht. Also wenn es dann zu weit auseinander liegt. Und wir haben ja dann auch viel kleinere Läden gespielt. Das war dann einfach schwer zu planen alles.
Du hast gesagt, du bist dann in den Süden gezogen. Das war das der Liebe wegen oder weshalb ging es nach Ulm?
Das war der Liebe wegen, ja. Zwischendrin, also ich bin der Liebe wegen nach Hamburg gezogen, zwischendrin. Mhm. Das ging auseinander und dann hing ich da oben, habe die meisten Konzerte 108 dann aber in Mittel- und in Süddeutschland gespielt, sodass ich, wenn ich nach Hamburg war, nur eigentlich in meiner Bude saß und aus Prinzip das Haus nicht verlassen habe, weil ich zahle deine Miete für und ich will jetzt auch mal zu Hause sein. da bin ich halt da oben verschmockt. Ja, und dann irgendwann war ich im Süden unterwegs und habe dort in einem Laden, wo ich immer gespielt habe, meine jetzige Frau kennengelernt. Und den Sommer über sind wir überall hin und her getingelt, kam dann zu den meisten Konzerten mit, hat noch ein Praktikum in Südtirol gemacht und da waren wir ganz schön viel unterwegs. Wir haben gleich beschlossen, wir ziehen zusammen. Sie wollte ihren Master in Gießen machen zum Studieren oder zumindest sie wollte Master machen und Gießen stand auf der Liste und das kam mir gerade recht. Also sind wir erstmal dahin gezogen, 2 Jahre. Schön zentral nach Deutschland, weil von dort aus kann ich auch überall hintingeln. Und als das Studium vorbei war, sind wir halt hier runter zu ihrer Base gezogen. Mhm. Sie hat hier Familie und alles und ich bin da auch ganz, ganz toll aufgenommen worden, hier auch im Dorf. Und ja, das war auf jeden Fall auch eine richtige Entscheidung.
Ja, mittlerweile ist deine Familie auch gewachsen. Auch die Zeit hast du genutzt. Hast auch Kinder.
Genau. 2 kleine Mädels, 2 und 4. Und ja, die Große geht jetzt in den Kindi und die Kleine fängt an zu plappern. Die halten uns gut auf Trab und ist wunderschön.
Ja, mit der Musik ging es auch immer weiter. Du hast ja nicht nur in kleineren Läden gespielt, du hast ja auch viel auch Support gespielt, auch für Künstler wie Tita und Rantula hattest du Support gespielt, Django 3000, Wayne Sheridan, nur um so ein paar zu nennen.
Ja, genau. Das waren immer hier und da, bei Django 3000 war es, glaube ich, fast die ganze Tour. Wayne Sheridan waren ein paar Konzerte. Das war ganz witzig. Ich hatte ja damals einen Exkurs bei The Voice of Germany gemacht. Und die Musikredaktion von der Produktion hatte mir den Song von Wayne Sheridan ausgesucht. Der war damals noch gar nichts, also der war gerade so am Durchstarten. Mhm. Und ich durfte dann den Song singen. Ich kannte den vorher auch noch nicht. Und als er ausgestrahlt wurde, hat er auf meinem Facebook-Profil dann halt eine Nachricht hinterlassen und sich bedankt und mich beglückwünscht für die tolle Version. Das war ganz witzig. Und das habe ich zum Anlass genommen, ihn auch halt anzuschreiben und direkt zu fragen, ob ich denn halt Vorband machen kann, wenn er hier in Deutschland spielt, was dann auch ganz gut funktioniert hat. Das war cool.
Wie war denn, und darauf muss ich dich natürlich auch ansprechen, die Erfahrung bei Voice of Germany? Du bist ja auch relativ weit gekommen. Wie war das so, im Fernsehen plötzlich zu sein und gesehen zu werden von einem Millionenpublikum?
Ah ja, das war mal ein großer Exkurs. Also zu der Zeit war ich eigentlich sehr glücklich mit dem, was ich tue. Zu viele Konzerte im Kleinrahmen zu spielen. Ich war zu dem Zeitpunkt immer noch ganz unabhängig und frei und autark unterwegs. Ich hatte keine Plattenfirma, keine Booking-Agentur und sonstige Agenturen, an die ich gebunden war. Ich konnte selber entscheiden, wann ich spiele, was ich spiele, mit wem, wo und wie und so weiter. Und Fernsehen und Castingshow war für mich komplett tabu. Jetzt hatten die aber so ein bisschen gedrängelt und für mich klang das halt durch, als wollten sie mich halt super gern dabei haben. Dann dachte ich, probier's das aus, das scheint eine gute Promo zu sein. Ich hatte nicht vor, da irgendwie zu gewinnen oder sowas, weil es auch so ein bisschen Gefahren mit sich bringt, wenn man zu weit kommt, weil dann fängt das Knebeln dann doch irgendwo an. Mhm. Und genau, und dann bin ich halt hin und das war spannend zu sehen, wie so eine Fernsehshow funktioniert. Also der ganze Filmtrick, die Schneiderei, wenn sie Bühnenaufgänge filmen zum Beispiel, oder halt wie viele Lichter und Kannen dort hängen und wie viele Leute da angestellt sind und im Hintergrund arbeiten. Oder zu sehen, wer jetzt die Fäden in der Hand hat. Also wer entscheidet, wer weiterkommt und wer nicht. Das sind ja verschiedene Interessen da. Ist es der Coach, der Sidecoach, die Plattenfirma oder der A&R, die Musikredaktion, der Regisseur, die Produktionsfirma. Das sind ganz viele verschiedene Ebenen und ich habe mir dann Spaß draus gemacht, rauszufinden, wer der jetzt der Strippenzieher ist. Hab's aber nicht geschafft.
Würdest du trotzdem sagen, dass dir die Zeit dort auch geholfen hat?
Ja, das auf jeden Fall. Man muss immer mit zwei Seiten sehen. Geholfen hat es insofern, dass man halt, also es macht sich natürlich gut und ich werde heute noch, siehe jetzt, drauf angesprochen. War auch zwischendrin aber mal schwierig, weil man aufpassen muss, dass man nicht drauf reduziert wird oder so. Mhm. Also weil viele Leute oder manche haben dann halt in den Zeitungsartikeln geschrieben, dass ich auf der Bühne stehe, seit ich bei The Voice war oder sowas. Und mir war es halt immer wichtig, dass es ein Exkurs ist, dass ich vorher halt schon das gemacht habe, was ich jetzt mache. Mhm. Die Erfahrung dort, das war cool. Also ich habe mich auch gleich, also es muss überlegen, es sind 170 Leute, die da halt bei der ersten Runde mitmachen. Wir hatten ein Hotel und waren 1,5 Wochen dort und super viele waren ganz euphorisch. Manche haben sogar ihre Schule oder ihre Arbeit geschmissen, weil sie dachten, die werden jetzt Popstar. Und haben dann halt von morgens bis abends in den Konferenzsälen im Hotel gesungen, sich heiser gesungen und so. Und das fand ich dann schon echt übertrieben. Also ich habe mir dann die Leute gesucht, mit denen man auch schwätzen konnte und nicht nur singen. Mhm. Da hat man halt irgendwie Wein an der Hotelbar getrunken und eigentlich eine Klassenfahrt draus gemacht und dann halt echt eine gute Zeit gehabt und auch Freunde gefunden. Ja, und so halt ein Gag auch draus gemacht. Und das sind so die Erinnerungen, die mir eigentlich geblieben sind. Also das Ganze hinter der Kulisse.
Aber du bist in die Fernsehshows dann auch gekommen, bist weit gekommen. Du hattest auch einen Coach, oder dann?
Genau, ich war bei Bossos. Also umgedreht hatten sich Nena, Samu Haber und Bossos. Und Max Herre war auch in der Jury. Der meinte dann, der hätte sich umgedreht, wenn Bossos sich nicht umgedreht hätten. Und da wäre ich eigentlich gerne hin zu ihm, zu Max Herre. Aber mit den Bossos-Leuten, das war auch ganz sympathisch. Das sind auch zwei super nette Kerle.
Aber lass uns zurück zu dir und zu deiner Laufbahn kommen. Gerne. Danach ging es ja dann auch weiter. Du hast dann du hast nicht im Fernsehen weitergemacht, sondern bist auch weiter normal getourt. Und irgendwann, wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, du als Musiker standst dann vor dem Problem Corona. Wie war das für dich?
Das war mies. Wir hatten halt, also ich habe halt im Januar, Februar, glaube 2 Monate am Stück Booking gemacht, sprich Konzerte ausgemacht. Das mache ich immer selber. Und diesmal, gerade in dem Jahr, wollte ich es wissen und habe gesagt, ich will wieder auf die 100 Konzerte, weil ich die Jahre davor ein bisschen reduziert hatte, als die Kinder kamen. Und jetzt wollte ich es halt nochmal wissen und mehr spielen und habe entsprechend viel ausgemacht. Und es war dann halt entsprechend viel Arbeit, das Ganze auch wieder abzusagen und zu verschieben. Also der Schlag war dann auch entsprechend, was am meisten geschmerzt hatte, war die Sorge, weil man halt nicht wusste, wann und wie das wieder weitergeht, ob es dann halt irgendwelche Rettungsschirme gibt, also so diese Existenzangst auf der einen Seite. Ich bin der Alleinverdiener bei uns zu Hause und muss halt gucken, dass man halt die Familie versorgen kann und das ist halt meine Aufgabe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Chance, dass man halt dann mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, was auch schön ist. Ich habe es auch genossen, eine ganze Jahreszeit zu Hause zu verbringen, also das ganze Frühjahr. Ich hatte es noch nie, dass ich da war, irgendwie wo es zu der Zeit ist, als die Tulpen die rauskamen aus der Erde, angefangen haben zu blühen, bis halt die Blüten abgefallen sind. So, was ich meine, und draußen war es auch schön zum Spazieren gehen und mit den Kindern zu spielen, aber ich habe dann immer so ein Teufelchen auf der Schulter sitzen, was mir ins Gewissen redet und sagt, du musst erst was geschafft haben und erst was geleistet haben, bevor du die Beine hochlegen kannst oder jetzt halt den Alltag genießen kannst. Und entsprechend habe ich dann immer versucht, irgendwie produktiv zu sein. Also entweder Songs zu schreiben oder Videos aufzunehmen und Aufnahmen zu machen, die ich dann online stelle. Da war ich beschäftigt, aber nach einem Monat war dann auch die Luft raus, weil wenn du siehst, dass dann halt zwar Klicks auf YouTube kommen, aber halt kein Geld in die Kasse kommt, ist es dann halt auch, also es ist halt nicht vollwertig zufriedenstellend in der Hinsicht. ja, oder man hat dann halt irgendwie versucht, Fördergelder zu kriegen und super viel Formulare ausgefüllt und Buchhaltung gemacht und lauter so trockene Schreibtischarbeit. Mhm. Ja. Also ich war während Corona hatte ich viel mehr zu tun als vorher. Teils schon zermürbend viel zu tun. Und zum Sommer hin, als es dann endlich mal wieder losging, habe ich super viel Anfragen gekriegt von Veranstaltern, weil ich die auch vorher ordentlich genervt habe oder halt gut genetzwerkt habe. Ich war letztes Jahr und dieses Jahr dann im Juni bei ganz vielen Läden der Erste, der spielen durfte. Also die haben mich dann alle angefragt für die ersten Konzerte und dann habe ich auch alle, also super viel spielen können.
Also ich kann dir sagen, mich hast du nicht genervt, denn du spielst ja auch bei uns am 12.11. im Kulturkeller, kommst du zurück in deine alte Heimat und spielst im Kulturkeller, darauf freue ich mich schon sehr. Du bist wahrscheinlich auch, sehr mit dem neuen Projekt jetzt endlich.
Ja, dass wir endlich wieder von alleine gelassen werden und jetzt halt auch mal ein bisschen größeren Radius fahren können. Bisher haben wir ja immer im Süden gespielt und nächste Woche dann, beziehungsweise am 12. November sind wir dann mit der Band endlich in Fulda. Und bringt das komplette neue Programm mit. Das Album bringen wir leider noch nicht mit, weil es noch nicht final fertig ist. Da hat sich's noch ein bisschen gezogen. Wir haben jetzt ein eigenes Label gegründet, über das wir das rausbringen können. Und im Sommer haben wir schon mal eine EP rausgebracht. Die heißt, man muss nehmen, was man kriegen kann.
Ja, und da hören wir auch direkt mal rein, denn die hast du uns auch mitgebracht. Hören wir gleich mal rein und dann reden wir nochmal weiter über das Album, das bald kommt.
An der Arbeit noch eine Stunde dran, hast auf jeder Bank einen Bausparplan, musst jedes Jahr in Urlaub fahren, mit dem Flieger und nicht mit der Bahn, machst du Urlaub auf dem Ballermann, all inclusive, all in one, schaust dir die Bräute im Bikini an, man muss nehmen, was man kriegen kann, man muss nehmen, was man kriegen kann. 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 Noch darf man glauben, was man glauben kann. Dann kommt einer mit der Wahrheit an. Erst hat er recht, aber irgendwann klammern sich die ersten Zweifel dran. Noch kommt sich Wasser aus dem Wasserhahn. Drückst auf den Schalter, geht es nicht. Jetzt aber allerhöchste Eisenbahn. Frag doch mal den Nebenmann, ob dir da jemand helfen kann.
Und wir leben schon ein Leben lang, haben alles gegeben, was man geben kann. Man kann es uns nicht nehmen, denn wir kleben dran. So wie du an deinem Nebenmann. Warum muss man nehmen, was man kriegen kann? Warum muss man geben, was man geben kann? Hast du nichts, wird es dir genommen. So weit darf es ja nicht kommen. Wenn du auch lebst, wie du reden kannst, und du noch im allerdunsten Regen tanzt, in jedem Tropfen siehst du Sonnenglanz, dann weißt du auch, dass du froh sein kannst, dass du nicht nehmen musst, was du kriegen kannst. Dass du nicht nehmen musst, was du kriegen kannst. Du musst nicht nehmen, was du kriegen kannst.
Du musst nicht nehmen, was du kriegen kannst. We'll be right back.
Ja, wunderbarer Song. Dich auf Deutsch zu hören, wirklich was ganz Besonderes, was ganz, ganz Neues. Das ganze Album wird ja auf Deutsch dann, hast du gesagt.
Genau, ausnahmslos. Hm. Ich habe sogar die alten Titel, manche, die ich ja ein paar Jahre gespielt habe, aber noch nicht auf CD waren und die mir besonders als Herz gewachsen sind, habe ich auch vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Hat sich als mühselig herausgestellt, aber hat sich gelohnt. Also hat auch Spaß gemacht und fühlt sich viel besser an als vorher jetzt. Also wir haben teils Lieder aufgenommen im Studio, die ich 7 Jahre auf Englisch gesungen habe. Also mit denen war ich verwachsen. Und dann hat man halt irgendwie 2-3 Mal die deutsche Version geprobt, im Studio ganz frisch aufgenommen und danach die englische Version nochmal aufgenommen. Und die hat sich komplett befremdlich angefühlt. Mhm. Und das war auch halt der Beweis, dass es eine richtige Entscheidung war, die ich da getroffen habe.
Wie groß war die Umstellung auch insgesamt für die gesamte Band? Du hast gesagt, die anderen haben gleich gesagt, okay, wir finden es gut, aber auch die mussten sich ja schon trotzdem nochmal umstellen.
Ja, die Songs sind halt alle ein bisschen kompakter geworden, aber eigentlich, ich glaube, es war eine positive Umstellung. Also die Songs sind alle ein bisschen bandtauglicher und für eine Band ein bisschen greifbarer geworden. Früher, die englischen Lieder waren teilweise vom Songwriting ein bisschen wirr oder ein bisschen, wirr trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Und jetzt sind sie klarer, wir haben eine klarere Linie. Und Umstellung war es für uns so ein bisschen zu definieren, weil vorher, da wusste man, das ist jetzt Folkrock und Amerikaner. Und jetzt ist es, was ist es jetzt? Immer noch deutscher Folkrock mit Blues oder ist es Deutschrock? Weil unter Deutschrock verstehe ich eigentlich halt mehr was wie Böse Onkels oder so. Da die richtige Schublade zu treffen, finde ich schwer.
Also mit den Deutschrock-Bands willst du wahrscheinlich auch nicht verglichen werden unbedingt.
Nee.
Was sagt dein Umfeld so, also die Leute außerhalb der Band, was sagt deine Frau jetzt, dass es plötzlich jetzt alles deutsch ist, dass Bölter jetzt deutsch ist?
Die findet's gut. Ja. Und vorher, wenn ich die letzten Jahre immer mal die Idee in den Raum gestellt habe, kam von immer so, oh nee, bloß nicht, ich mach das nicht. Die persönlich mag auch keine deutsche Musik. Ich selber höre auch relativ wenig. Jetzt kommt aber von ihr halt immer positives Feedback und sie findet die Songs gut. Ich weiß nicht, also ich glaube, viele scheinen mich überrascht zu haben, dass dann auch die Texte halt so gut ankommen und eine Message haben oder mit den Texten erzähle ich halt nicht nur irgendwie Geschichten oder hebe einen Zeigefinger oder irgendwas, sondern ich stelle halt mehr Fragen und lasse halt den Hörer halt mit den Texten so ein bisschen allein, sodass jeder was Persönliches halt daran finden kann oder das mit sich selber halt identifizieren kann. Also jemand hat mal gesagt, der Bölter stellt zahlreiche Fragen nach dem Selbst- und Wunschbild jedes Einzelnen. Musikalisch wird ein kraftvolles Gemisch aus Bluesrock, Folk und Pop gespielt. Selbst langsame Stücke stecken noch voller Energie. Der Gebäudebote, der Gäubote. Oder die Texte zeigen, dass er die Welt reflektiert. Sie resultieren nicht in festen Erzählungen, sondern sind Kunstwerke, bei denen sich der Zuhörer nach seiner eigenen Couleur einbringen kann. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett, weil ich finde, es macht halt ein gutes Lied oder einen guten Text aus oder auch Kunst aus, wenn es halt einfach nicht klipp und klar einfach halt nur ein Statement vertritt oder sagt, was Sache ist, sondern dass halt jeder für sich persönlich halt was rausziehen kann oder das auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Oder bei manchen Songs ist es auch so, dass man die halt in verschiedenen Konsens quasi bringen kann. Also es ist viel Spielraum und und ich glaube, das hatte ich beim Englischen eigentlich auch schon drin, nur kam es da nicht so richtig zur Geltung. Und es scheint jetzt halt bei dem Deutschen ein paar Leute halt dann zu wundern, die jetzt nicht wussten, dass ich vorher vielleicht auch schon gute Texte geschrieben hatte. Von daher ist bisher die Resonanz sehr gut und ich werde viel gelobt dafür. Soll man aber nicht zu viel machen, nicht die Künstler nicht zu viel loben, gell? Nicht, dass die noch davon fliegen. Mittelgut ist immer so angebracht.
Dann lobe ich dich auch nur mittelgut für die wunderbare Wandlung auch. Ich möchte aber noch eine Frage stellen. Du hast es gerade kurz angesprochen. Mit Queen Mother Records habt ihr auch ein eigenes Label auch noch gegründet. Wie kam denn da die Entscheidung, das jetzt zu tun?
Ja, das war eigentlich überfällig. Also ich bringe ja all die Jahre halt schon die CDs ohne Label und Zeugs raus. Und verkaufe die halt über die Konzerte und über meinen eigenen kleinen Vertrieb quasi. Und wenn man sie dann halt im Radio spielen lassen will, du brauchst ja einen Labelcode, also holt man den, dann kauft man den von irgendwo ein und das ist es eigentlich nicht die sauberste Art und Weise. Bisher habe ich mich immer vorgedrückt und dadurch jetzt halt das ganze Jahr erprobt war in Formulare ausfüllen und Verträge abschließen und sowas, bin ich jetzt angegangen und habe da nochmal stapelweise Zeugs eingereicht, sodass wir jetzt das Label jetzt haben und von dort aus selber jetzt halt einen anderen Vertrieb suchen können und selber aus agieren können.
Ja, Bölter am 12.11. bei uns hier im Kulturkeller in Fulda. Wo kann man euch folgen? Wo kann man Sachen und Infos über euch erfahren?
Wir haben eine ganz neue Website aufgebaut. Das ist www.bölter-band.de und wir haben eine Instagram-Seite, auf der wir viel machen, und auf Facebook sind wir auch vertreten. Genau, Hauptaugenmerk ist aber eher auf Instagram. Da posten wir auch immer viel von den Konzerten und wir haben den ganzen Sommer super viel mitgeschnitten und ganz viel Videos gebastelt, die wir dann auch den Winter über da dann online stellen und auch ein paar lustige Sachen. So bleibt man auf dem Laufenden.
Alle mal reinschauen. Ich sag euch, es lohnt sich. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste auf Spotify, die ihr euch gerne mal anhören könnt, raussuchen. Und Philipp, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ja, ich wollte ein bisschen Werbung machen. Dass es keine deutschen Titel von uns bei Spotify gibt, die kommen erst noch, gibt es ein Instrumentalstück, das ich bei jedem Konzert gerne spiele. Das heißt Journey.
Journey, kommt auf die Liste. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ihr solltet alle zum Konzert am 12.11. in den Kulturkeller kommen. Das sei euch gewiss, es wird ein wunderbarer Abend. Wir sind raus für heute, ich bin raus für heute und die Abschlussworte gehören dir.
Vielen Dank, Shaggy. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir sprechen durfte. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir, liebe Leute, liebe Zuschauer, uns im Kulturkeller sehen und gemeinsam unverpixelt und ohne Streaming, sondern im echten Zusammensein ein Konzert miteinander erleben können. So wie es die letzten Jahre vor Corona auch immer machbar war. Und ich mich an jedes Konzert im Kulturkeller sehr gerne erinnere und noch alle weiß. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Und bis dahin bleibt gesund und munter. Und vergesst nicht, wieder aufzustehen vom Sofa. Ich glaube, viele sind ein bisschen mit verwachsen. Man muss es wieder lernen, rauszugehen. Tut das. Bis bald.